die Fragen kamen natürlich ständig. Wo kommt ihr her? Wenn man dann gesagt hat Berlin, dann hieß es Osten oder Westen? Das war ja 97, komischerweise war das immer noch ein großes, großes Thema für viele Medienschaffende, die mit uns zu tun hatten. Und wir haben dann gesagt aus Berlin, und ich bin, glaube ich, auch einmal etwas rabiat geworden und habe gefragt, ob wir jetzt im Geografieunterricht sind. Also weil wenn sich das dann so häuft, dann hat das auch immer so ein bisschen den Anklang gehabt von wegen, aus dem Osten, na dann gut, dann ist das ja nicht so, dann hat das irgendwie nicht so eine Gewichtung. Also ich hatte sehr schöne 10 Jahre. Wir sind ja dann in Lichtenberg auch alle gemeinsam eingeschult worden, nachdem dieses Neubaugebiet bezogen wurde. Und alle Kinder in meinem Alter dann eben in den Kindergarten, beziehungsweise mit 7 dann in die Schule kamen. Wir waren alle neu in dem Gebiet, und das hat, glaube ich, auch so ein Heimatgefühl für mich, dass ich alle gleichzeitig kannte. Und vor allen Dingen, dass wir 10 Jahre zusammenbleiben durften. Ich plädiere immer noch für dieses Schulsystem. Da gibt es wahrscheinlich auch Macken, aber dass man sich 10 Jahre mit Menschen umgibt und die einprägen und man gegenseitig irgendwie, man so seine Umwelt ist. Ich finde das gut, und ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann hat meine Mami, die im Rundfunk der DDR gearbeitet hat, beim Berliner Rundfunk, also in der Redaktion des Berliner Rundfunk, die hat dann zu ihrer Chefin gesagt, so, und jetzt stellen wir einen Ausreiseantrag, weil meine Tochter ist ja Arbeiterkind, mein Papi ist Bauarbeiter gewesen, und Arbeiterkinder sollen ja bevorzugt behandelt werden, und dann kann es ja nicht sein, dass Kinder der Intelligenzler zum Abi zugelassen werden und meine Tochter nicht. Na, aber ich habe ja Sozialismus auch nicht reflektiert. Ich habe gedacht, meine Eltern waren beide nicht in der Partei und haben sich auch immer gescheit aufgeregt zu Hause. Und wenn ich dann was gelernt habe im Staatsbürgerkundeunterricht und mir schien das plausibel, dann habe ich das zu Hause auch gesagt, dass es so und so sein kann. Und dann haben die immer gesagt, du rote Socke.
»1997 kam man auf MTV oder Viva an einer Band nicht vorbei, von der ich zunächst annahm, sie käme aus Irland. Bei genauerer Betrachtung der Bandmitglieder erkannte man aber schnell bekannte Gesichter. Andy Birr, Sohn von Dieter, genannt Maschine Birr, am Schlagzeug, sowie Hendrik Röder am Bass, Sohn von Peter Meyer, die Väter, zwei Ostrock-Legenden der Pudis.« Andy und Hendrik, genannt Henne, die beiden Söhne legten selbst Ende der 80er Jahre in der DDR einen Raketenstart mit ihrer Teenie-Band Rosa Lilly hin, bis nach dem Mauerfall Schluss war. Nun eroberten sie also zu dritt mit ihrer außergewöhnlichen Sängerin als Bellbook and Candle die deutschen und internationalen Charts, und ihr Hit Rescue Me war in aller Ohren. Seit 30 Jahren sind sie nun schon unterwegs und mit ihrem neuen Album L.O.V.E. auf Tour. Mein heutiger Gast ist Sängerin und Songwriterin Jana Groß. Wir sprechen darüber, wie sie in der Plattenbausiedlung von Berlin-Lichtenberg aufgewachsen ist, warum ihr das Abitur verwehrt wurde, weshalb ihre Eltern wegen ihr fast einen Ausreiseantrag aus der DDR gestellt hätten, warum die ostdeutsche Herkunft in der Biografie von Bellbook and Candle zunächst nicht auftauchte und was das Geheimnis der Freundschaft der Bandmitglieder nach 30 gemeinsamen Jahren ist. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Jana Groß. Ich freue mich riesig.
Ja, ich freue mich auch und herzlichen Dank. Hallo. Ja,
sehr, sehr gerne. Ich habe mich schon lange gefreut und bin sehr froh, dass es jetzt klappt.
Ja.
Eure Band Bellbook and Candle feiert dieses Jahr 30 Jahre des Bestehens. Welche drei Ereignisse sind dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
Also ganz klar, das erste Ereignis, und wahrscheinlich nicht, weil es ein großes Ereignis war, sondern weil wir es schon so oft wiederholt haben, weil es so speziell und irre war. Wir waren in New York und haben da gespielt und sollten dann nach Salt Lake City, um dort auch zu spielen, und ein ausverkauftes Konzert, was uns natürlich extrem gefreut hat. Und wir sind geflogen, aber unsere Anlage, also Backline, was man so dabei hat, Verstärker, sämtliche Instrumente, Mikrofon und so weiter, sind in New York auf dem Flughafen geblieben. Und so kamen wir in Salt Lake City an und hätten nicht spielen können, wenn wir nicht den örtlichen Musikladen als Kumpel unseres FOH, also Tonmanns, gehabt hätten, der gesagt hat, feel free. Sucht euch was aus, und die Plattenfirma stand im Hintergrund und hat alles abgesegnet und alles bezahlt, die ganze Mieterei, und dann konnten wir spielen. Das war natürlich nicht das, was wir hätten bringen können an Equipment, aber wir haben es dann so gemacht, wie es ging, und es war eins wirklich der schönsten und emotionalsten Konzerte. Ja, und die zwei anderen Sachen, es gibt so viel.
Aber das war ja wahrscheinlich auch erstmal ein Riesenstress, ne? Also wenn man das erfährt, und dann muss man sich ganz schnell organisieren. Und
ja, das ist schon stressig, und ich hatte damals noch das Gefühl, daran kann ich mich erinnern, es war wie Ausfall in der Schule. Also man hofft so ein bisschen, dass der Lehrer nicht jetzt wirklich noch reinkommt und man da bleiben muss, sondern dass man schnell nach Hause gehen kann. Und ich hatte irgendwie so die Hoffnung, dass das Konzert ausfällt. Irgendwie hat man doch, oder habe ich doch immer so ein bisschen, bin ich immer so ein bisschen schissig, ob was wirklich gut läuft und ob das letztendlich erfolgreich wird. Und das ist es immer geworden, aber es ist trotzdem, befreit mich nicht von den Abwägungen vorher etwas, ja, genau.
Aber wahrscheinlich ist dann auch die Konzentration sehr gut, und das ist dann wahrscheinlich auch hilfreich.
Absolut. Ne? Naja, auf dem Punkt muss man schon dann da sein, und das, genau, dafür ist dann dieser Adrenalinkick ist schon ganz in Ordnung.
Mhm. Ihr drei, also Bell, Book und Kendall, sind ja im Kern drei Menschen.
Mhm.
Ihr seid ja alle in Ost-Berlin aufgewachsen. Hendrik Röder, euer Bassist, und Andi Böhr, der Gitarrist und Schlagzeuger. Dass ihr aus der DDR, aus dem Osten kommt, durfte aber keine Rolle spielen in eurer Biografie. Genauso nicht, dass Hendrik und du ein Paar wart. Und dass ihr bei dem großen Durchbruch ja schon gemeinsam Eltern von einem Sohn wart. Was war für dich von diesen drei Sachen am schwierigsten zu leugnen? Die DDR-Wurzeln, der Mann oder das Kind?
Also geleugnet haben wir nie was. Wir haben das jetzt nicht freiwillig erzählt. Also denke sowieso, dass es besser ist, nicht ungefragt die Wahrheit zu sagen. Es ist manchmal ganz, ganz gut, wenn man einfach auf Nachfrage natürlich ernst antwortet und auch ehrlich ist. Aber ja, ich habe eigentlich nicht hinterm Berg gehalten. Wenn mir jemand gefragt hat oder uns, wie es unserem Kind geht, hätten wir einen Teufel getan und gesagt, wir haben kein Kind oder wir kommen nicht aus Ost-Berlin oder irgendwie sowas. Die Fragen kamen natürlich ständig. Wo kommt ihr her? Wenn man dann gesagt hat Berlin, dann hieß es Osten oder Westen?
Wirklich?
Das war, ja, 97, komischerweise, war das immer noch ein großes, großes Thema für viele Medienschaffende, die mit uns zu tun hatten. Und nö, wir haben dann gesagt aus Berlin, und ich bin, glaube ich, auch einmal etwas rabiat geworden und habe gefragt, ob wir jetzt im Geografieunterricht sind. Also weil das, ja, wenn sich das dann so häuft, dann hat das auch immer so ein bisschen den Anklang gehabt von wegen, ah, okay, aus dem Osten, na dann, gut, dann ist das ja nicht so, dann hat das irgendwie nicht so eine Gewichtung oder so. Ich weiß nicht, warum das wichtig war. Also man könnte natürlich im Positiven sagen, es war wichtig für die Menschen, einfach weil sie neugierig sind, aufgeschlossen und interessiert an dem anderen, um zu erfahren, wie es auch in diesem System funktionieren konnte. Mhm. So kann man sich es auch denken.
Aber ist es nicht interessant? Ich würde ja fast sagen oder behaupten, dass es heute ein bisschen umgedreht ist. Also ich frage Leute auch häufig, wo sie herkommen.
Ja, siehst du?
Also man, es hat sich gedreht.
Ja, aber vielleicht war das damals auch schon so, und ich sollte das nicht negativ bewerten. Weißt du? Vielleicht ist das wirklich einfach Interesse, und man hat ja wirklich viele, viele Jahre nichts voneinander gewusst und teilweise auch nicht wissen wollen. Ich kann jetzt nicht von mir reden. Ich wollte immer wissen, wie es im Westen ist. Aber ich befürchte, dass es von der anderen Seite jetzt nicht so eine große Zuneigung war.
Ja, ich würde jetzt mal auch sagen, also gerade was das Thema Osten im Sinne von Ostmusik betrifft, da gibt es doch kaum Interesse von der anderen Seite. Das muss man einfach mal feststellen. Also das kann mir auch keiner widerlegen. Da kennt man höchstens, weil Peter Maffay den Karat-Song über Siebenbrücken gesungen hat. Vielleicht kennt man noch Bataillon d'Amour, aber dann hört es aber auch wirklich schon auf, oder?
Ja. Naja, ich hoffe, das ist dem geschuldet, dass die meisten Ostbands nicht im Westen haben spielen dürfen. Mhm. Und dass man als Westler nicht so die Chance hatte, zu den Konzerten zu gehen. Ich denke mal, ich würde es mal darauf schieben. Mhm. Allerdings denke ich auch 70er, 80er Jahre, die 80er kamen ja dann mit der NDW voll in Schwung. Aber vorher gab es sicherlich auch Bands im Westen, von denen wir wiederum nichts wissen und die da vielleicht auch Konzerte ausverkauft haben. Mhm. Also, ja.
Also ich denke schon, dass wir relativ, also ich meine, man hat ja alles gehört. Mhm. Und hat immer irgendwie, in Leipzig hatte man Sonntagabend, glaube ich, kam NDR, mhm, so eine Hitparade und da hat man natürlich mitgeschnitten und war dann mega sauer, wenn der Moderator dann am Ende reingequatscht hat. Ne? Also ich glaube, wir waren da schon ganz gut im Thema drin, ne? Also ja, was Musik betrifft. Ja, ja, ich würde mir auch immer wünschen, also ich entdecke zum Beispiel für mich auch wieder so diese ganz alten Sachen. Ich war im Sommer beim Stern-Meißen-Konzert. Mhm. Und das ist ja Stern-Combo-Meißen, was jetzt da auftritt. Und das sind ja diese ganzen langen Balladen und so weiter. Ja. Und das ist ja auch nicht unsere Zeit. Wir sind ungefähr ein Alter. Ja. Das ist ja vor unserer Zeit gewesen, 70er Jahre. Und das ist einfach so großartig. Ja, also da fließen die Tränen. Und obwohl das ja wirklich nicht in unserer DNA drin ist. Und meine Eltern haben sowas nicht gehört. Ja. Aber das lohnt sich einfach wahnsinnig nochmal zu entdecken. Und vielleicht muss da auch mal jemand noch ein Cover machen oder sowas. Ja.
Naja, ich finde auch, und gerade weil du sagst Stern-Meißen, da ist ja eigentlich der, also mit Wechsel den Sängern, aber Martin Schreier ist ja derjenige, der Weißes Gold singt bzw. spricht und danach machen die auch erstmal eine Pause, weil der Titel geht 20 Minuten. Das,
ja, genau.
Das ist wirklich so schön. Und die haben aber auch wechselnde, also auch andere Bands haben natürlich auch wechselnde Sänger oder nehmen sich oder interessieren sich für junge Leute, die dann singen. Manuel Schmidt zum Beispiel ist ja ein junger Künstler, der eben auch bei anderen Bands singt, was großartig ist, um auch die Musik, die ja eher alte Musik, also alte Musik in Form von, wie heißt es, Ostmusik aus den 70ern, so ist, um den Leuten hörbar zu machen, weil es sich absolut lohnt. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ja.
Und der ist ja noch mal so 10, 15 Jahre jünger als wir. Das ist schon erstaunlich, dass er da irgendwie einen Zugang gefunden hat. Ne?
Ja.
Würdest du denn das heute noch mal zulassen, dass eine Plattenfirma sagt, also diese und jene Details aus der Biografie, die lassen wir mal lieber weg?
Ich glaube nicht, dass die das wirklich so gesagt haben. Also wir kommunizieren das natürlich, weil es auch irgendwie schräg ist, dass jemand anderes ein bisschen über dein Leben und deine Biografie verfügt. Aber es war im Grunde genommen eine Empfehlung der BMG. Und ich weiß auch, dass wir, als wir die Biografie zusammengeschrieben haben, das haben wir ja nicht mit der großen, sondern mit unserer kleinen Plattenfirma Turbo Beat gemacht, als ich gesagt habe, also um mal aufzuzählen, was ich alles getan habe, da hatte ich einen Imbissstand, habe ich dann gemeint. Und dann hat unser Kumpel, Produzent und Plattenfirmeninhaber Bernd gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal einen Catering-Service draus. Und das ist ja, das ist probat, das ist völlig in Ordnung,
absolut,
dass man das so macht und dass man nicht mit allem oder mit komischen Details an die Öffentlichkeit geht, das ist okay. Und ja, letztendlich, Mann, wir waren auch schon über 20, also wir hätten schon gesagt, wenn uns was extrem gestört hätte. Aber gut, dass man jetzt mit einem Mann zusammen ist in einer Band, das sind ja auch, sagen wir mal, eher private Sachen und das würde ich auch so nicht an die große Glocke hängen. Also auch in einem anderen Beruf würde ich jetzt nicht sagen, bin hier mit dem Chef zusammen oder mit der Chefsekretärin oder so. Ja, also manche Sachen kann man einfach weglassen. Das ist in Ordnung.
Ja. Ihr habt euch 4, 5 Jahre nach dem Mauerfall 1994 gegründet und 1997 kam dann der Durchbruch mit eurem Welthit Rescue Me, den ich übrigens, seit ich mich auf das Gespräch vorbereite, wieder im Kopf habe.
Ja, groß.
Oh nein, ist großartig. Also da weiß man einfach, was ein Hit ist. Ne?
Ja.
Also ihr wart also 3 Jahre schon eine Band. Würdest du sagen, kam dann also diese 3 Jahre danach der Erfolg spät oder doch überraschend?
Der kam überraschend früh, weil ich war noch gar nicht so weit. Ich hatte ja da noch gar nicht, also ich hatte, glaube ich, 3 Konzerte gesungen. Es war relativ wenig. Und die gesunde Entwicklung einer Band mit einem Hit sollte ja sein, man geht raus und spielt und macht vielleicht Straßenmusik, muss ja auch nicht sein, aber dann geht man und spielt Konzerte, die Konzerte werden größer und folgerichtig kommt dann irgendwann der Erfolg. Bei uns ist es wirklich andersrum, wir sind dann irgendwann auf der Straße gelandet und sagen, ja, in Form von, dass wir kleine Konzerte gespielt haben, die wirklich sehr berührend sind und auf denen ich gelernt habe, wie ich mit dem Publikum reden kann, weil ich furchtbare Angst hatte am Anfang. Also kommst raus, musst gleich auf Riesenbühnen und zwar nicht nur jetzt in Berlin, sondern in der ganzen Welt und das ist total unangenehm gewesen. Ich wusste nicht, was wird von mir erwartet, was soll ich sagen. Also zwischendurch eine Moderation zu machen, da sind ja einige gesegnet und das wurde mir nicht in die Wiege gelegt.
Mhm. Ja. Also warst du gar nicht so, was man so landläufig eine Rampensau nennt?
Nee, ich war weder Sau, ich war noch gar nicht vorbereitet. Mhm. Ja, eine Rampensau weiß ich nicht, bin ich glaube ich nicht. Ich bin, weiß ich nicht, bin ich nicht, nein. Mhm.
Waren denn, wart ihr eigentlich voller Zuversicht, als ihr angefangen habt? Oder gab es auch Zweifel, dass daraus ein Job werden könnte, sage ich jetzt mal, der die Miete bezahlt?
Wir waren uns relativ sicher, was den Erfolg anbetrifft, dass wir sehr erfolgreich sein könnten. Und der Glaube daran hat uns, glaube ich, auch immer wieder ins Studio geholt, weil wir haben ja wirklich die ganze Woche über oder Teile der Woche über im Studio gesessen und Lieder komponiert. Also mehr meine Kollegen. Ich habe dann viel auch zu Hause texten dürfen.
Du schreibst ja im Wesentlichen die Texte?
Genau. Und da wurde ich dann öfter auch mal des Studios verwiesen, weil ich nicht bezüglich der Texte, sondern weil ich bezüglich der Komposition meine Einwände hatte. Und habe dann gesagt, nee, das gefällt mir nicht, das muss da und dahin gehen, da muss es irgendwie ein bisschen mehr Moll sein oder da froher. Und haben meine Kollegen gesagt, kannst du bitte irgendwo anders hingehen? Und deshalb waren wir nicht immer zusammen, aber wir haben viel getan, um den Erfolg dann auch zu bekommen. Also es hätte mich gewundert, wenn es bei so viel Fleiß und so viel Hingabe nicht funktioniert hätte. Abgesehen davon haben wir ein gutes Lied geschrieben.
Mhm. Mhm. Ja, ich finde das immer faszinierend, ne? Also dass man da so ein Gefühl auch hat dazu, ne?
Ja.
Ja, und das war da.
Das stimmt.
Wann wusstest du denn, dass du eine außergewöhnliche Stimme hast und wer hat dir das zum ersten Mal wieder gespiegelt?
Ich habe im Chor früher gesungen in der Schule, aber ich glaube, ich bin kein Solo-Mensch. Also so Team hat mir schon immer gut gefallen und mich irgendwo einzuordnen, bereitet mir den größten Spaß. Und deshalb habe ich auch nie versucht, was alleine zu tun, was Gesangliches, und habe dann wirklich, ich glaube, auch meinen Kollegen, da waren aber noch mehr Freunde bei, im Auto mal vorgesungen von den Rainbirds, Blueprint, glaube ich. Mhm. Ja. Und habe das so ein bisschen nachgemacht, weil sie ja auch sehr, sehr forsch singt und sehr, ja, singt ja sehr, sehr besonders. Katharina Frank, glaube ich, heißt sie ja. Und ja, und dann habe ich das so vorgesungen und dann haben sich alle so, oh, was ist denn jetzt los? Und ich habe das nicht so gemeint, als ob, hört mal, wie ich toll singen kann, sondern ich habe einfach Quatsch machen wollen. Ja, und dann habe ich so gemerkt, okay, geht, kann man erreichen, weil das Wichtigste für mich ist immer gewesen, dass Menschen über mich lachen. Und das fand ich irgendwie gut, dass das gut angekommen ist. Mhm. Ja, und dann hab ich meinen Kollegen natürlich vorgesungen, klar.
Genau, aber im Auto, die Kollegen waren ja dann noch nicht die Band. Was waren das für Kollegen?
Ja, das waren auch Band. Also ja. Henne war auf jeden Fall dabei, weil da waren wir schon zusammen unterwegs. Andi kann ich nicht sagen, aber wir waren auch viel mit den restlichen Musikern von Rosa Lilly zusammen. Mhm. Und auch Freunde, Henry Finkenwirth zum Beispiel, der hat dann später bei Lucy Electric Bass gespielt und auch die Sängerin geheiratet. Und es ist einfach, wir haben so einen Freundeskreis, der ist nicht so groß, aber sehr, sehr eng. Und wir verzeihen uns vieles und hängen einfach immer noch und immer wieder zusammen. Mhm. Genau, und das waren dann so die ersten Menschen.
Und haben deine Eltern irgendwie dir dieses Talent in die Wiege gelegt? Gibt es jemanden in der Familie, der musikalisch war? Also, oder ist?
Ja, mein Papi, der ist leider nicht mehr am Leben, aber der hat immer gerne getanzt und dazu gesungen. Und meine Mutter hat ihn dann furchtbar ausgelacht, weil er natürlich, er hat so auf Elvis gemacht. Er war großer Elvis-Fan und Peter Kraus und sein Name war auch eigentlich Jürgen. Aber er hieß immer Pat, weil er Pat Boone sehr verehrt hat und er sah sehr, sehr toll aus. Ein sehr, sehr cooler Typ, der, glaube ich, auch immer so Frauen begeistert hat, war aber meiner Mutter immer treu offensichtlich. Die waren 60 Jahre zusammen, was ich sehr, sehr schön fand. Aber er war immer sehr, sehr schön. Und dann hat er zu Hause getanzt mit so einem komischen Beckenschwung, Elvis the Pelvis sozusagen. Und dann dazu hat er so getan, als ob er ganz gut singen kann. Und nee, der konnte das schon. Aber er hat sich...
Er war ein Performer.
Er war mehr der Performer, genau. Da hat er sich irgendwann entschieden, wohl nicht auf die Bühne zu gehen. Und vielleicht habe ich es einfach auch für ihn gemacht im Unterbewusstsein.
Deine Familie, ihr seid ja von Friedrichshagen nach Lichtenberg irgendwann gezogen. Hatte das berufliche Gründe von deinen Eltern oder war das die Zentralheizung?
Ja, da hast du den wunden Punkt getroffen. Mir ist auch furchtbar kalt gerade. Nee, aber die Zentralheizung hat das rausgeholt. Meine Eltern haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Das war so ein Mehrfamilienhaus. Unten war eine Veranda mit einem Zimmer und einer Küche. Und die Toilette war einmal um das Mehrfamilienhaus durch den Garten rum. Also so ein komisches Plumpsklo oder wie man es nennt. Und als ich 6 war, haben meine Eltern die Möglichkeit gehabt, eine Vollkomfortwohnung in Berlin-Lichtenberg zu beziehen, was unheimlich toll war. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ob wir jetzt hier nied- und nagelfest wohnen. Das hatte ich irgendwie gehört, weil wenn nied- und nagelfest ist, dann braucht man nicht mehr weg. Ich war unheimlich glücklich, dass ich dass ich nicht mehr rausgehen musste zum Pullern und meine Eltern haben, also mein Vater hat auch so, er ist ja Bauarbeiter gewesen und hat dann auch immer so ein Loch in der Küche unter der Spüle zugeschmiert, weil da manchmal eine Ratte rauskam, die er dann auch ganz schnell mal hinter meinem Rücken entsorgen musste und so. Also es war nicht so toll, so zu wohnen, aber meine Eltern haben sich offensichtlich sehr geliebt und ich habe da die Jahre verbracht, die mich auch sicherlich geprägt haben und es war schön im Nachhinein. Aber noch schöner war es dann, als es warm war und das Wasser in die Badewanne floss und ich am Sonntag gebadet habe.
Ja, das muss man wahrscheinlich unseren westdeutschen Hörern und Hörerinnen erklären. Also ich bin genauso die ersten 11 Jahre in einer Wohnung, in einer Altbauwohnung aufgewachsen. Da war die Badewanne in der Küche und die Toilette eben halbe Treppe tiefer.
Ja, das geht auch.
Genau. Und das war im Winter natürlich nicht lustig. Allerdings als Kind nimmt man das halt so hin.
Ja.
Deswegen, es haben ja immer viele Leute nicht verstanden, warum Leute in die Plattenbauwohnung ziehen wollten. Ja. Und genau das war der Grund. Warmes Wasser und kein Boiler, sondern aus der Wand in Anführungsstrichen und eben die Zentralheizung.
Genau, naja, es war halt auch kein Geld da bei der Miete, die man zahlen musste, 30 Mark oder so oder vielleicht auch 50,
genau.
Weiß es nicht. Aber bei den Mietzahlungen war natürlich dem Staat nicht möglich, da irgendwas an den Häusern zu machen und dann ist ja mit der Wende doch das ein oder andere Haus saniert worden, noch vorm Abriss gerettet, aber im Grunde genommen hat man ja in der DDR die alten Dinger entweder abgerissen oder man hat gehofft, dass es noch irgendwie nicht auseinanderfällt. Wirklich wunderschöne Bauten, die dann leider auch zum Opfer gefallen sind. Teilweise wirklich in Quedlinburg gibt es so Ecken, wo die angefangen haben abzureißen, bevor dann sich Menschen tatsächlich wirklich eingesetzt haben und gesagt haben, wir müssen hier irgendwie Geld auftreiben, damit das zu machen ist. Das ist eben der Nachteil von einem System, was dann so funktionieren soll. Das ist dann irgendwann, ist da die Luft raus.
Absolut. Wie ist es bei dir eigentlich zum Singen in diesen Schülerbands? Also waren es mehrere oder war es eine, wo du gesungen hast?
Nee, es war wirklich nur ein Chor. Also eine Schülerband,
Dann habe ich das falsch gelesen.
Nein, das hast du richtig gelesen.
Ach so.
Steht auf Wikipedia.
Ah ja.
Aber da hat man relativ wenig Einfluss. Ich kann da jetzt auch mal hinschreiben, aber ich dachte so, ich lese das Schülerbands und denke so, interessant, vielleicht meldet sich mal einer. Also meines Wissens war ich in keiner Schülerband. Ich habe wirklich nur im Chor gesungen und die erste Band war wirklich Bell Book & Candle.
Okay, da haben wir wieder was gelernt.
Ja.
Wie war deine Schulzeit generell? Also war das eine gute Zeit und was ist dir davon noch so in Erinnerung?
Also ich hatte sehr schöne 10 Jahre. Wir sind ja dann in Lichtenberg auch alle gemeinsam eingeschult worden, nachdem dieses Neubaugebiet bezogen wurde. Und alle Kinder in meinem Alter dann eben in den Kindergarten, beziehungsweise mit 7 dann in die Schule kamen. Wir waren alle neu in dem Gebiet und das hat, glaube ich, auch so eine, das hatte auch so eine, so ein Heimatgefühl für mich, dass ich alle gleichzeitig kannte. Und vor allen Dingen, dass wir 10 Jahre zusammenbleiben durften. Ich plädiere immer noch für dieses Schulsystem. Da gibt es wahrscheinlich auch Macken, aber dass man sich 10 Jahre mit Menschen umgibt und die einprägen und man gegenseitig irgendwie, ja, man so seine Umwelt ist. Ich finde das gut und ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe jetzt nicht unter wem leiden müssen und habe aber auch, wahrscheinlich auch aus dem Grund niemanden gehänselt, beziehungsweise Kinder, die dann irgendwie unter die Fittiche von irgendwelchen Raubeinen kamen, auch meistens bestärkt, dass sie sich wehren müssen, beziehungsweise bin dann auch mal mit einem Zeigestock dazwischen gegangen und habe mal auf die Tafel und auf die Bank gehauen und dann war mal kurz Ruhe. Also ich glaube, dass ich einen ganz guten Einfluss hatte auf meine Mitschüler. Die meisten waren auch wirklich total lieb.
Und du warst ja auch eine sehr gute Schülerin, ne?
Ja, das liegt vielleicht genau auch ein bisschen daran, dass mir alles zugefallen ist und ich eine gute Schülerin war. Deshalb war vielleicht das auch, wenn ich was gesagt habe, hat das vielleicht ein anderes Gewicht, als wenn das jemand anders gesagt hätte, der eben, weiß ich nicht, ganz schlecht war oder die Lehrerin hat den immer fertig gemacht aus irgendwelchen Gründen. Es gab ja auch Schüler, die in der Kirche waren, die wurden dann eben,
ja, die wurden ein bisschen, ja, die gehörten halt nicht so ganz dazu, ja, ne? Das kenne ich auch.
Also die kamen dann auch nicht in die Pionierorganisation und wurden dann so ein bisschen gedisst. Und die Lehrer hatten wahrscheinlich auch die Aufgabe zu sagen, na, du bist irgendwie so ein bisschen anders als die anderen Kinder. Und das war, fand ich auch überhaupt nicht in Ordnung, aber ja.
Naja, die hatten halt nichts mit dem Sozialismus am Hut oder haben das nicht so als Monstranz vor sich hergetragen und waren so ein bisschen Außenseiter, ne? Ja. Hatte ich auch in der Klasse.
Ja, ist nicht so schön
gewesen. Nee, das stimmt. Man hat es als Kind leider irgendwie so nicht so ganz reflektieren können, nee, ne?
Na, aber ich habe ja Sozialismus auch nicht reflektiert.
Richtig.
Meine Eltern waren beide nicht in der Partei und haben sich auch immer gescheit aufgeregt zu Hause. Und wenn ich dann was gelernt habe im Staatsbürgerkundeunterricht und mir schien das plausibel, dann habe ich das zu Hause auch gesagt, dass es so und so sein kann. Und dann haben die immer gesagt, du rote Socke, was du das denn wieder? Ja, es ist überhaupt nicht so, es passiert ganz anders bei uns im Leben und so. Also kommt zum Beispiel mal mein Vater, die haben dann da ewig gesessen und auf irgendwelche Materialien gewartet im Bau, weil wurde dann gerade nichts hergestellt oder die Sachen gingen woanders hin. Ja. Und das sind die Geschichten, die ich zu Hause erfahren habe und habe dann meine Eltern versucht, zu bereden, dass sie das doch mal so und so sehen müssen. Ja. Ist ja klar. Also es klingt ja auch wirklich super.
Plausibel erstmal, ja, genau. Aber übrigens gleiche Erfahrung wie bei mir. Mein Vater war Fliesenlegermeister und leider auch nicht mehr unter uns. Aber bei ihm war es auch so, der hat sozusagen für ein Jahr Kontingente an Fliesen bekommen und die waren im Prinzip nach 2 Monaten verbaut, verlegt. Und dann konnte er nur noch im Prinzip für Leute arbeiten, die sich auf irgendwelche anderen Wege, teilweise aus dem Westen oder selber irgendwie Beziehung hatten, sich Material besorgt haben. Und das war natürlich das zum Thema Vollbeschäftigung und jeder hatte einen Job und so weiter. Ne? Das ist schon, ich finde es halt leider auch ein bisschen schade, dass heutzutage da manche Sachen ein bisschen verklärt werden, wie toll das alles war. Ne?
Ja, absolut.
Im Privaten war es toll. Ne, man hat sich seine eigene Welt geschaffen, aber ja, es war halt kein tragfähiges System.
Nee, war es wohl nicht. Genau. Aber zumindest haben wir das mal erlebt.
Absolut.
Und letztendlich wird es auch nur ein kleiner Teil in der Geschichte der tollen Welt, der Erde sein. Ja?
Absolut.
Und deshalb könnte man den auch bewahren, finde ich, und den öfter mal an die größere Glocke hängen. War ein kleines Stäubchen eines Versuchs.
Ein Experiment, das ist gescheitert und Richtig. Das ist eben was man vielleicht heute auch immer wieder mal deutlich sagen sollte, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade so von der anderen Seite, ich sage das hier immer oft im Podcast, dass ich da manchmal so das Gefühl habe, dass man da doch eher von der anderen Seite damit so ein bisschen liebäugelt.
Mhm. Ja. Mhm. Vom Westen meinst du jetzt hier?
Richtig.
Ja.
Man spürt es einfach auch. Und vielleicht ist es auch das, was den Osten gerade so ein bisschen sperrig macht, weil, weil wir das irgendwie spüren, dass da so ein leichter Hauch von Wind manchmal so angeweht kommt.
Ja, naja, ich versuche mich wahrscheinlich so ein bisschen abzuschotten für sowas irgendwie. Ja.
Du hast Hendrik Röder dann 1986, da warst du also 16 oder 17, 17 wahrscheinlich. Du hast ihn privat kennengelernt. Er hat mal erzählt, seine Tante brachte dich mit in einen Biergarten.
Das war meine Tante.
Deine Tante. Ja, vielleicht habe ich es jetzt auch wirklich.
Tanten über Tanten.
Ja, genau. Okay. Also da seid ihr euch begegnet. Wusstest du da, dass er Mitglied von Rosa Lilly war?
Naja, ich komme ja aus Friedrichshagen, wie du schon gesagt hast. Und das heißt, dass auch meine Großeltern beiderseits in Friedrichshagen noch lebten. Meine Eltern sind da aufgewachsen und der Hendrik ist da eben auch aufgewachsen. Und so kannte man sich natürlich. Also ich war, mein Opa hatte einen Laden auf der Böllsche Straße, das ist so die Haupteinkaufsstraße da. Und in dem Haus von dem, also in dem Haus des Ladens waren auch Wohnungen. In einer wohnte der Hendrik. Und da hat mein Opa schon immer gesagt, ja hier die Familie Röder, das sind ganz nette Leute. Guck doch mal, wie nett der ist. Naja, und natürlich hat man auch gewusst, wo die Bands herkommen. Und wenn es eine Band aus deinem eigenen Dorf ist, also Friedrichshagen, dann wusste ich schon, dass es Rosalie gibt. Und ich fand die auch, die sahen auch ganz niedlich aus und waren auch zeitgemäß. Also die konnten auch mit der westlichen Musik und gerade in der Zeit, 80er waren ja so NDW und so, konnten die voll mithalten für mich. Also das war schon gut. Und deshalb, ich habe ja auch viele andere, also Henne saß ja nicht alleine in dem Biergarten, sondern saßen ja noch andere. Und wir haben also die große Gruppe, einige kannte ich und ihn kannte ich eben nicht. Und deshalb sind wir uns dann so ein bisschen vertrauter geworden.
Und vorgestellt worden,
genau,
von besagter Tante.
Ja. Das ist dir der Hendrik. Ja.
Genau. Also ich habe, bevor wir hier losgelegt haben, habe ich ja kurz schon angedeutet, also Rosa Lilly war ja natürlich auch eine Band, die mir gefallen hat. Ja. Und das war ja so, muss man erklären, so die erste Teenie-Band im Osten. Die es gab, also ein extrem jung, ich weiß gar nicht wann, die waren ja auch, die sind ja auch unser Alter, vielleicht ein, zwei Jahre älter, würde ich mal sagen. Ne? So.
Ja, also Henne ist 3 Jahre älter, okay. Und Andi aber nur 1.
Ja, genau, ja. Also das war schon für die Zielgruppe, die man da selber als Teenager war. Und also kleine Anekdote dazu, also ich erinnere mich noch an ein kleines Festival, das war in Merseburg, es musste also 87, 88 gewesen sein, da haben Zebra, Rosa Lilly und P16 gespielt. Also an der Stelle mal liebe Grüße an Michael Nass und an Jens Streifling, kennst du wahrscheinlich auch beide. Muss vielleicht erklären für alle, die nicht so musikbewandert sind. Michael Nass hat bei P16 Keyboards gespielt und spielt heute bei Bab. Jens Streifling, der bei wiederum als Gitarrist und Multiinstrumentalist bei Zebra gespielt hat und in den auch alle Mädchen verliebt waren damals. der ist dann noch zu DDR-Zeiten ausgereist. Ist dann bei Udo Lindenberg eingestiegen als in die Liveband, war dann festes Mitglied bei Bab und heute ist er bei den Höhnern.
Ja, der hat eine Karriere gemacht.
Ja, genau.
Ordentlich zu tun.
Genau, und alle drei Bands verbindet, also P16, Zebra und Rosalini verbindet die gemeinsame Managerin, die war Veronika Jatzombek.
Kleine Korrektur, P16 hatten einen anderen Manager.
Vielleicht später noch bekannt, dass sie die Managerin von Yvonne Katterfeld war. Und nur mal so zum Verständnis, wie das damals so im Osten war. Ne? Wir haben halt dann da so mit der Band abgehangen. Man hat ja miteinander gequatscht. Man war so ein harter Kern. Und Veronika, die wohnte ja damals in Merseburg und hat uns dann noch zu sich nach Hause eingeladen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum. Wahrscheinlich wollte sie uns irgendwelches Promo-Zeug noch geben. Aber allein so dieser Gedanke, ne, kommt da war irgendwie eine Musikpause, also Bandpause. Da gehen wir mal kurz zu mir. Da könnt ihr auch noch mal zur Toilette und was trinken. Und das ist, das finde ich, ist auch so, deswegen erzähle ich die Geschichte, das ist auch für mich sehr Osten und wie das damals so war. Kennst du das auch?
Ich kenne das auch, ja. Es wäre mal interessant zu erfahren, ob es, sagen wir mal, in Heilbronn, weißt du, ja, ob es so. Da auch so eine Begebenheit ja. gibt und ob die Mädels in unserem Alter auch so eine Erlebnisse hatten.
Ja, vielleicht ist wäre auch interessant.
Wäre interessant zu erfahren, ja.
Man muss aber dann schon sagen, dass Rosa Lilly eben zu der Zeit wirklich der heiße Scheiß waren, wie man heute sagen würde, ja. oder? Ne? Also ja. als Band ja. waren ja dann doch sehr angesagt und plötzlich, ne?
Ja.
Hast du denn eigentlich zu der Zeit auch Ostbands gehört und bist auch zu Ostkonzerten gegangen?
Ja, also ich hatte genau zwei Platten, die ich sehr geliebt habe. Meine Eltern haben einen Plattenspieler gehabt und haben den ganzen Tag, also wenn sie da waren und nicht gearbeitet haben, haben sie Platten aufgelegt, aber meine Eltern waren es halt so die 60er Jahre, ganz viel Rock und Hillbilly und sowas, Rockabilly und ich habe dann eher, also ich hatte eine Silly, Bataillon d'Amour und ich hatte Rockhaus ILD. Mhm. Die beiden haben sich abgewechselt und ansonsten die Ostsachen, so Manfred Krug, das war so, kann ich jetzt sehr, sehr wertschätzen, ein Hauch von Frühling. Aber damals fand ich schon das Plattencover älterer Typ auf zwischen Hecke.
ich kenne das Cover nicht, aber ja. interessant. Ja, klar, ne? Das war einfach, manche Bands waren, also auch für mich Karat oder so, das ja. war alles zu alt.
Ja,
ne?
das war, obwohl ich muss sagen, ich habe die Melodie und Rhythmus. Ja. Mein Opa hatte ja immer Zeitungen besorgt als Ladeninhaber, konnte er dann, hatte er Zugriff. Und ich habe da so Poster an der Wand gehabt, aber nicht zu Hause. Das war mir dann doch, glaube ich, ein bisschen zu peinlich. Wir hatten einen Garten in Marlow. Mit einem kleinen Häusel, wo wir die Wochenende verbracht haben. Und da hatte ich über dem Bett die Poster zu hängen, zum Beispiel Sternmeißen, Karat, Renft. Also es waren ein paar, und es waren für mich alte Männer mit Bärten und weiten Hosen. Und die waren alle alt. Und wenn ich mir jetzt überlege.
Sternmeißen auch?
Ja, ja.
Also das war dann wahrscheinlich noch die Zeit vor IC, oder?
Sowas. Vor IC, ja. klar.
Okay, und weil IC wirklich, war ja dann auch.
Der hat das ja dann aufgefrischt und so. Und dann, meine Freundin war großer IC-Fan und so. Das ging dann auch schon in die Richtung. Okay, IC oder Ralf, Bummi, Bosi und so. Die waren ja dann, haben ja dann auch schon alle irgendwie mitgespielt in dem, was man so wahrgenommen hat. Aber ich hatte wirklich Poster von alten Männern dran. Und im Grunde genommen waren die wahrscheinlich nicht genauso alt wie ich. Die haben bloß einfach durch diese Zauseligkeit, haben die so alt gewirkt. Aber das waren natürlich ganz hervorragende Musiker, wo es eben nicht ums Äußere ging. Und das hat ja auch was.
Ja, aber es hat uns halt damals nicht so interessiert. Da ist man ja leider als Teenie so oberflächlich und
hormongesteuert.
Ja, natürlich, natürlich. Aber man muss wirklich sagen, also es gab so einen ganzen großen Wechsel so Mitte der 80er, würde ich oder Anfang Mitte der 80er. Mhm. Ne?
Ja,
da
genau.
kamen dann echt auch coole Ostbands. Und also ich kann sagen, dass ich eigentlich meine Teenagerzeit damit verbracht habe, im Umkreis von 100 Kilometer von Leipzig ist man immer hingefahren, also mit Deutscher Bahn, also Deutsche Reichsbahn hieß ja damals noch, wo man irgendwie noch nachts nach Hause kommen konnte. Und ich hatte und habe den heute noch, einen Freund, der war damals schon 1,90 groß und der war da so meine Versicherung und das haben meine Eltern auch akzeptiert. Der hatte den Deal, er musste mich immer zur Haustüre wieder bringen und das hat mir natürlich eine unglaubliche Freiheit gebracht und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ne?
Ja, klar.
Also tolle Zeit. Ich bin, glaube ich, nie in der Disco gewesen. Bis ich so
ich war viel in der Disco.
18, 19 war oder so. Hat mich überhaupt nicht interessiert.
Aha. Ich war da, um zu rauchen.
Stimmt.
Pui. Habe ich auch schon wieder aufgehört. Aber das war wichtig, dass man sich wo getroffen hat, wo man anders sein konnte. Und seine Sachen, die man sich selber, die habe ich mir selber geschneidert, weil die ich zu kaufen kriegte, waren irgendwie nicht schick oder ich hatte auch, meine Eltern hatten nicht so Geld und ich habe mir so aus Laken oder aus den Arztkitteln meines Opas dann was genäht und so. Das musste natürlich raus und ausgeführt werden, deshalb war ich da.
Ja, das habe ich dann eben zu den Konzerten angezogen. Ja. Ich habe ja mir eben mit den Bands so abgehangen und das, da fühlte ich mich natürlich auch irgendwie special, weil den Zugang hatten ja natürlich andere nicht. Ne? Also,
ja, verstehe.
Und da war ich da auch so ein bisschen in meiner Welt.
Ja, schön.
Hendrik und du, ihr wurdet dann also kurz nach dem Biergarten, will ich mal sagen, ein Paar.
Mhm.
Und du hast mal gesagt, er strahlte sowas Frohes aus und du hattest so eine gewisse düstere Phase als Teenie. Mhm. Hatte das was mit der Endzeitstimmung in der DDR zu tun oder war das einfach nur so ein Lebensgefühl für den Moment?
Nee, das war, glaube ich, mein Lebensgefühl. Oder vielleicht bin ich auch als ganzer Mensch eher so, nicht trübsinnig, aber irgendwie melancholisch, hast du vorhin gesagt. Vielleicht eher melancholisch. Ich mag halt auch Musik, die mich trifft und so. Und so Rumtata ist nicht so mein Ding. Und Henne war einfach ist er ja immer noch ein Sonnenschein. Und wenn man mit sich selber gerade so ein bisschen hadert und sich irgendwie nicht so richtig weiß, wie man sein soll oder so in der Zeit von 16, also oder schon früher war es ja, dass die Eltern dann komische Sachen sagen, man versteht sich nicht mehr, man soll irgendwann zu Hause sein, obwohl das gar keinen Sinn macht. Und ich habe auch da so rumprobiert, wie ich mein Leben verbringen will, ob ich dies oder das zu mir nehme und so. All die Sachen, die wahrscheinlich auch völlig normal sind. Und wenn da jemand kommt, der so sonnig ist, dann... Also für mich war das wirklich sehr, sehr schön und die ganze Umgebung auf Friedrichshagen wieder, eben nicht Lichtenberg und dieses, ja, ich bin da irgendwie nie wirklich zu Hause gewesen, außerhalb meiner Schülergruppe, außerhalb meiner Klasse oder so. Es ist was anderes, wenn du in einem Dorf bist, innerhalb, sagen wir mal, einer Stadt ist es ja im Grunde genommen. Friedrichshagen ist ein Dorf und Lichtenberg ist schon Stadt, ist schon Berlin und ist Ost-Berlin-Mitte fast gewesen. Also hier ist ja gleich, Friedrichshain, Weißensee und so. Das ist schon ein extremer Unterschied, finde ich. Und ich fühlte mich dann im Dorf schon mehr zu Hause. Mhm. Da bin ich ja dann auch wieder hin mit 21.
Und da bist du wahrscheinlich heute noch.
Da lebe ich noch, ja, direkt.
Ja, sehr gut. Du hast dann Abitur gemacht. Warst du da auch eine der Privilegierten sozusagen in der Klasse?
Ja, so klingt das, ne? Ich bin leider zum Abitur nicht zugelassen worden. Es waren ja immer, das wissen vielleicht auch nicht wirklich viele, in der Klasse, zumindest in der Zeit, in der ich in der Schule war, vielleicht auch früher und vielleicht auch noch ein bisschen danach, durften zwei Schüler oder Schülerinnen Abi machen, auf der EOS, Erweiterte Oberschule. So, und da ist man dann 2 Jahre hingegangen und danach hat man folgerichtig studieren müssen, weil man musste sich vorher entscheiden als Junge, dass man danach 3 Jahre zur Armee geht und nicht anderthalb, wie es Zwang war. Und als Mädchen musste man sich, also zumindest bei uns war es so, positionieren und sagen, ja, ich möchte Lehrerin werden. Das konnte ich erstmal gar nicht sagen, weil ich es nicht werden wollte und wollte da auch nicht lügen. Und das zweite Problem war, dass ich nur die drittbeste war in der Klasse. Und dann hatte also meine Freundin das Vergnügen, zur EOS gehen zu dürfen. Und das andere Mädchen aus der Klasse war offensichtlich auch besser als ich, beziehungsweise hatte da vielleicht auch andere Connections. Und ich konnte dann eben nicht. Und dann hat meine Mami, die im Rundfunk der DDR gearbeitet hat, beim Berliner Rundfunk, also in der Redaktion des Berliner Rundfunk, die hat dann zu ihrer Chefin gesagt, so, und jetzt stellen wir einen Ausreiseantrag, weil meine Tochter ist ja Arbeiterkind, mein Papi ist Bauarbeiter gewesen und Arbeiterkinder sollen ja bevorzugt behandelt werden und dann kann es ja nicht sein, dass Kinder der Intelligenzler zum Abi zugelassen werden und meine Tochter nicht. Also meine Mutter meinte dann irgendwie, das sei mein gutes Recht und ich habe einfach gedacht, ja, ne, so lassen wir mal machen und wenn nicht, gehen wir halt rüber. Ja, und dann hat die da interveniert, die Chefin vom Berliner Rundfunk, und dann gab es ein Gespräch und dann musste ich ganz hier in der Nähe der Storkower Straße antanzen und dann hieß es, wir hätten noch die Möglichkeit einer Ausbildung mit Abitur. Das wurde dann von Margot Honecker, die ist ja Volksbildungsministerin gewesen, das wurde dann irgendwie so zurückgehalten, dass man immer so 2, 3 Leute für Eingaben, die man eben vorher machen musste, hatte, die dann eben auch zugelassen werden durften. So konnte ich dann eine Berufsausbildung mit Abitur machen und hatte die Wahl zwischen Facharbeiter für Lagerwirtschaft und Fachverkäuferin. Ich habe mich dann für die Verkäuferin entschieden.
Mhm. Und dann Verkäuferin mit Abitur.
Ja, das ist eine noch bessere Verkäuferin.
Ja, krass.
Ja, es gab auch ganz andere Sachen noch. Mir fallen jetzt keine ein, aber ich glaube, die Schrägnis, die nahm da kein Ende in den Gedanken. Aber es war ja letztendlich so, dass man dann 3 Jahre brauchte, um das Abitur zu erlangen. Und man hat neben dem Abi, was die Leute in der EOS bekommen haben, noch eine Facharbeiterausbildung bekommen und hat dann eben auch arbeiten müssen, was eben nicht vollschulisch war, sondern eben Teil, dass man eben auch im Betrieb bzw. in der Kaufhalle verbracht habe. Die Zeit habe ich verbracht, genau.
Wahnsinn.
Ja,
toll. Also ich finde... finde deine Mutter ja unglaublich mutig, ne? Also ich meine, das war doch ein wahnsinniges Risiko, was sie eingegangen ist, sozusagen, ja, also so mal so eine, wie soll man sagen, also das ist ja fast, ja, entweder oder, ne? Mhm. Also das muss man sich ja erstmal trauen, das hätte ja auch fürchterlich schief gehen können.
Ja, also mein Papi und sie, die waren schon beide ein Tech-Team und er war da natürlich auch völlig hinterher. Er hat,
aber es war nur ein Druckmittel, ne? Also absolut. Sie wollten das ja nicht
die
wirklich.
Aber, doch,
ja?
Die hätten es gemacht. Die hätten es gemacht, ja. Und das Ding ist, dass meine Eltern waren schon immer sehr geradlinig. Also mein Papi war ja auf dem Bau 45 Jahre lang. Der ist, als er 14 war, ausgelernt, ist er dann da geblieben. Und er hat eine Brigade geleitet. Das heißt, er war Brigadier und musste mitarbeiten. Und er hätte auch Bauleiter werden können. Über die Zeit hätte aber in die Partei eintreten müssen, die SED. Und mein Vater hat gesagt, ich trete in keine Partei ein.
So war das. So.
Und dann ist er halt jeden Tag zur Arbeit gegangen und hat dann im Tiefbau in der Grube gesessen und hat für seine Leute gesorgt und hat aber mitgearbeitet. Und das muss man erstmal machen. Also das finde ich schon erstaunlich. Und dann glaube ich meinen Eltern auch, wenn sie sagen, wenn das nicht geklappt hätte und du hättest nicht die Möglichkeit einer gescheiten Ausbildung gehabt, beziehungsweise der Möglichkeit eines Studiums, weil dafür habe ich offensichtlich getaugt, der Meinung meiner Eltern nach, dann wären sie weggegangen. Finde ich gut. Mhm, und finde ich gut, dass ich hier geblieben bin.
Ja, und das ist klingt unglaublich nach ganz tollen Eltern auch.
Ja, bin zufrieden.
Ja, und ich meine, du sagtest ja auch, dein Vater ist schon verstorben, meiner leider auch. Ich meine, die haben sich einfach wahnsinnig den Allerwertesten für uns aufgerissen, damit es uns besser geht.
Ja, allerdings. Und die hatten körperlich wirklich richtig Pech, weil letztendlich muss man sich überlegen, 61 sind meine Eltern auf ihrem Motorrad an die Ostsee gefahren und dann hieß es war im August, die Grenze ist zu, wo sie vorher ja noch in West-Berlin waren, Verwandte besuchen, ins Kino gehen, Schallplatten kaufen und sie wussten, dass wenn sie jetzt von der Ostsee vom Urlaub zurückkommen, da können sie da nicht mehr hin und dann bist du da 29 Jahre eingemauert, wovon sie ja nicht ausgehen konnten, aber dass praktisch ein Großteil ihres schönen Lebens in einem guten Alter nicht so möglich war, wie sie sich das erträumt hätten. Das finde ich furchtbar schade und da bin ich so froh, dass es uns mit 20 dann, dass wir die Möglichkeit hatten, dass wir alles machen konnten, dass uns alles offen stand. Das hatten meine Eltern nicht, deine auch nicht und ganz viele andere auch nicht in dem Alter. Und es tut mir furchtbar leid und ich hoffe, dass sich die Menschen da arrangieren konnten und ihren Frieden gemacht haben und es ihnen auch geistig gut ging. Also ich hoffe das. Ja.
Ich finde, da sprichst du einen ganz schönen Punkt an und einen sehr wichtigen Punkt. Das sollte man vielleicht auch mal bei der ganzen gesellschaftlichen Betrachtung des Ostens und dieser Generation, also unserer Elterngeneration, wertschätzen. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen im öffentlichen Diskurs. Mhm. Ja, also denn man muss ja auch davon ausgehen, ne? Also die haben wirklich auch sehr, sehr hart gearbeitet und heute haben die meisten Mindestrente und das gehört auch mit zur Geschichte dazu. Man will sich darüber nicht beschweren. Wir haben auch Chancen bekommen und so weiter. Und natürlich kann das vielleicht nicht ganz so gewertet werden wie das, was im Westen aufgebaut wurde, aber es gehört einfach mit zur Geschichte dazu und ich denke mal, es ist an uns und unserer Generation, das auch dann entsprechend wertzuschätzen.
Ja, das stimmt. Also sehe ich genauso wie du und ich mache das auch und ja, ich hoffe einfach, dass das Interesse vielleicht doch größer ist, als man manchmal vermutet von der Seite der alten Bundesländer und dass man einfach mal zuhört und sein Leben damit verbringt, sich auch für andere zu interessieren und nicht nur für seinen kleinen Mikrokosmos. Das kann ein großer Zugewinn sein, finde ich.
Im Übrigen ist genau das, also was wir jetzt besprochen haben, genau der Grund, warum ich überhaupt diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil mir das sehr am Herzen liegt und weil ich finde, diese ganzen Geschichten, ne, du warst ja auch manchmal so beim MDR in solchen Runden, wo dann über DDR-Musik und so weiter gesprochen wird und hast es immer ganz großartig gemacht. Aber mir war das generell immer zu wenig, ne? Da werden dann immer so kurze, kleine Anekdoten abgefeuert. Und dann denke ich mir, Moment, aber da waren da auch ganz viele Brüche und so weiter. Und ich will da einfach mehr Geschichten hören, mehr. Mich interessiert das einfach total, weil ich finde auch, wenn man nur ein, zwei Jahre Altersunterschied hat, sind das so besonders eklatante Unterschiede in der Biografie, wie sie sich entwickelt hat. Ob man jetzt 5 Jahre jünger oder älter ist, zum Mauerfall zum Beispiel. Ne? Und das finde ich einfach total spannend, wie dann die Lebenswege einfach geprägt wurden.
Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch noch also Menschen, die, sagen wir mal, noch jünger sind als wir.
Echt?
Ich bin ja mit einem Mann zusammen, der 9 Jahre jünger ist. Das heißt, er war zur Wende genau in der Zeit, wo man hätte die Schule nicht wechseln müssen in der DDR, aber im Westen schon. Also Berlin, 6. Klasse. Und dann hatten die da richtig Stress von wegen neues Schulsystem. Mhm. Die Lehrer sind alle nicht mehr zur Schule gekommen. Dann gab es einige, die total wendehalsmäßig von Stabi umgeschwenkt sind auf, jetzt sagen wir euch mal, wie der Kapitalismus läuft. Genau. Und das hat er. Er hat auch wieder ganz, ganz andere Erlebnisse. Und auch die Posse, in der er sich befindet, das sind auch wirklich tolle Menschen mit total schrägen Berufen hervorgegangen. Also ganz, ganz anders, ganz andere Perspektiven gehabt und ganz anders Chancen genutzt, ja.
Also Ingmar Stadelmann hat es mir erzählt, der ist ja in Salzwedel aufgewachsen, ist ungefähr über 10 Jahre jünger als wir. Und er fand das einfach auch lustig, dass plötzlich waren da alles nur Westlehrer in seiner Schule. Ne? Also er hat ja noch die Schulzeit da auch natürlich erlebt. Und das hat wahrscheinlich auch so einiges mit sich gebracht. Ne? Mhm. Genau. Wie war der Mauerfall für dich? War das so, juhu, jetzt geht's ab und jetzt gibt's die ganzen tollen Chancen oder was waren so deine Gedanken dazu?
Naja, erstmal wusste ich ja an dem Abend noch gar nicht, wie weit das dann geht. Also 9. November, das habe ich sowieso verpennt. Aber am 10. bin ich dann direkt mal.
Unglaublich.
Ja, ich habe das anders verstanden. Also von mir aus, da hätten die das zulassen können. Ich hätte mich gar nicht aufgeregt, weil der Mann hat im Fernsehen gesagt, also ich glaube,
der Schabowski, der Mann, ja.
Ja, hier, der hat ja gesagt, alle, die ausreisen können sich jetzt bitte melden. Und ich habe das so, ach so, die sollen sich jetzt melden und dann gehen die hin. Aber ich wollte nicht ausreisen, deshalb habe ich mich nicht gemeldet. Dass jetzt alle dahin gerammelt sind, glaube ich, das, also ich rede mir mal ein, es könnte vielleicht ein Missverständnis gewesen sein und alle anderen sind mal hin, um zu gucken oder die haben es falsch verstanden.
Zum Glück.
Ja, und zum Glück. Und dann, was daraus hervorging, war ja in den nächsten Tagen für mich zumindest nicht ersichtlich, wie weit das jetzt führt und dass wirklich diese Gesellschaftsordnung und auch der Staat, die Republik dann geerdet werden würde. Davon bin ich nicht ausgegangen. Deshalb habe ich jetzt nicht gleich gesagt, super, was mache ich denn jetzt? Und der Plan ist folgender, sondern ich bin einfach von Tag zu Tag irgendwie gelaufen und habe erstmal ganz viele Burger gegessen. Das fand ich sehr, sehr
nicht
gut.
Nicht mehr Grilletta?
Nee, Grilletta fand ich auch gut, aber die gab es immer meines Wissens nach einmal auf dem Weihnachtsmarkt, einmal im Jahr. Und ich war natürlich auch mal in Ungarn in der Ostzeit und da habe ich auch einen Burger gegessen. Deshalb weiß ich, das hat mir unheimlich gut geschmeckt. Und ich war also Stammkundin bei McDonald's, kann ich schon sagen. Ich bin nach Rudow rüber, den Ein- und Ausgang, den kannte ich dann schon im Schlaf. Und auch Henne und Andi sind oft, also wir waren viel dort und haben dann auch, gegenüber war ein Autohaus, da haben wir dann auch geguckt und haben schon mal überlegt, was wäre, wenn wir tatsächlich das uns wirklich alles kaufen könnten und nicht auf einen Trabant sparen, den wir dann 20 Jahre später kriegen oder so. Also es war sehr, die Zeit war spannend, interessant und Gott sei Dank war ich noch Also ich war 20, deshalb konnte ich mir so eine Gedanken erlauben und war in keinem festen Arbeitsverhältnis. Mhm. Und wie du sagst, ein paar Jahre später warst du eben schon als Kellnerin oder Sachbearbeiterin. Oder
ich bin ja gelernte Kellnerin. Ne?
Ja, zum Beispiel. Hast du schon wirklich gearbeitet und hattest jetzt nicht die Gedanken, was mache ich denn jetzt, sondern hast du vielleicht gedacht, oh Gott, hoffentlich kann ich das noch machen und hoffentlich wird jetzt nicht der Palast abgerissen, in dem ich arbeite, ja? Sagen wir mal. So. Mhm.
Könnte der erhöhte Burgerkonsum schon darauf ein Hinweis gewesen sein, dass du da schwanger warst oder war das dann ein bisschen später? Ich meine, 1990 ist ja euer Sohn geboren.
Ja, das kann übrigens sein.
Jetzt haben wir das Geheimnis des Burgerkonsums.
Ja. Also mein Sohn ist ja am 1. November geboren, müsste man mal zurückrechnen, der Anfang des Jahres 90, das kann schon ordentlich hinkommen.
Das waren Vorboten.
Das waren die Boten und ich hatte auch ordentlich dicke Backen, also es war schon, das hat schon sein Dings getan, ja.
Also das klingt ja jetzt natürlich alles lustig, aber man muss ja auch dazu sagen, das Ende der DDR bedeutete, für Rosa Lilly, ne, das war ja eben die Band, wo dein Mann auch oder dein damaliger Lebenspartner und der Vater deines eures Kindes gearbeitet hat. Die waren ja wirklich, sind ja wie eine Rakete gestartet und plötzlich kam ja natürlich so ein bisschen, gelandet auf dem Boden der Tatsachen. Also ja. Niemand wollte mehr Ostmusik hören, erstmal. Ja, das war so. Ja. Was hat dann bei euch als jungen Eltern überwogen? Also die Lust auf die neue Freiheit oder gab es auch Zukunftsängste?
Ja, ich hatte ja da zu der Zeit einen Imbissstand gegründet. Ich wollte meine eigene Herrin sein und das hat auch Spaß gemacht. Und dann kam ja Tom, also mein Kind, zur Welt, unser Sohn. Und ich habe dann, ja, ich habe mich jetzt nicht so als Vollzeitmutter, beziehungsweise war das ja geltlich auch nicht möglich gesehen. Und ich wollte einfach Geld verdienen, um dann irgendwie schön zu leben. Aber das so richtig, wie das Leben aussehen sollte, wusste ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe dann auch gekellnert, nachdem Tom ein Jahr war und in den Kindergarten gehen musste. Und dann habe ich doch einige Jahre bis 96 mit Kellnern verbracht, weil das war für mich leicht verdientes Geld. Und das hat, und ich habe auch direkt am Kudamm gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht irgendwo…
Da, wo die Leute Geld ausgeben.
Genau, da, wo man auch wirklich Geld verdienen konnte. Mhm. Und da bin ich dann hingegangen und habe gerne gearbeitet und habe auch eine tolle Gemeinschaft da gefunden, mit denen ich heute noch zusammen bin, also mit Teilen davon. Und ja, das war jetzt nicht so, ich hatte nicht wirklich einen Plan und Henne auch nicht. Henne hat ja als Animationsclown gearbeitet, wirklich ein paar Jahre und… hat das auch ganz toll gemacht. Aber wir hatten jetzt nicht so ein Ziel, Haus, Boot, Auto und Beruf dieser und jener, sondern einfach so, wir genießen das, wie es ist, auch mit einem kleinen Kind. Wir waren viel Dampfer fahren und viel im Tierpark. Das würde er heute nicht mehr machen. Ja, der hat das wirklich dann irgendwann gehasst. Naja, und mit der Musik war das wirklich eine Möglichkeit, zu versuchen, sein Leben damit zu verbringen, was Henne sowieso wollte, weil er ist ja Musiker und hat das ja auch studieren müssen und war auch, glaube ich, immer unterwegs, das wieder erfolgreich tun zu können. Und für mich war das so, ich konnte es mir vorstellen, auch oft aus dem Grund, weil ich gerne Lieder entwickelt habe, also weil ich gerne Dinge gesagt habe und gesungen habe und Linien mir ausgedacht habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Talent, was ich habe bestimmt Talente, die ich nicht habe, aber dass ich mir Lieder ausdenken kann, das ist ein Talent, genau.
Genau, du hast das ja auch bewiesen für andere Künstler.
Ja, das habe ich auch gemacht und hat auch Spaß gemacht, aber meistens
am liebsten für dich.
Ja,
na klar, alles für mich. Warum nicht? Das ist absolut legitim. Deine beiden Bandmitglieder kannten sich ja schon, weil sie beide jeweils von einem Pudi, also von die Pudis, muss man erklären oder nicht erklären, die bekannteste ostdeutsche Band oder DDR-Band, würde ich mal sagen, die Söhne waren. Also die beiden kannten sich schon. Und ihr hattet dann irgendwann angefangen, hat man entdeckt, dass du singen kannst. Mhm. Und ihr habt dann zusammen Musik gemacht. Und dann musstet ihr ja sozusagen mit dem Demo oder so losstiefeln, um euch eine Plattenfirma zu suchen, war das da eher ein Türöffner oder war das das Gegenteil, dass die beiden Jungs Söhne von den Pudis und also aus dem Osten waren?
Also wir hatten die erste Plattenfirma angeschrieben bzw. angegangen. Das war die von Lucy Electric, George Glück und BMG Berlin waren das. Und zwar auf Geheiß von Andy hin. Andy hat ja bei Lucy Electric getrommelt ein paar Jahre und kannte deshalb den Plattenfirmeninhaber und hat dem eine Kassette geschickt. Also auch ganz klassisch, aber zumindest ist die Kassette schon mal angekommen. Und da hatten wir auch ein Gespräch bei denen im Büro. Und die haben sich das angehört und fanden es gut. Und die haben das unabhängig von den Pudis Eltern gehört und haben das unabhängig davon bewertet und haben gesagt, die würden uns gerne unter Vertrag nehmen. Wollten allerdings mit einer Coverversion rauskommen, Dreams von Fleetwood Mac, haben wir auch aufgenommen. Aber letztendlich haben wir ja daran geglaubt, dass Rescue Me das Zeug dazu hätte, ganz ohne Cover, also Vorgeschichte rauszukommen. Deshalb haben wir weitergesucht und sind dann bei einer anderen Plattenfirma gelandet, Turbo Beat Music, was ja auch Musiker der DDR waren, also Ingo Politz und Bernd Wendland haben ja in zwei beliebten Bands der DDR zu dem Zeitpunkt gespielt und auch vorher schon in anderen und deshalb war da auch die Nähe gleich da und deshalb war das für die jetzt auch kein Problem, dass das Pudis Kinder sind. Mhm. Also es war halt so dieses Ostberliner Ding, man kannte sich und die hatten halt die Möglichkeit, das gut zu produzieren und das dann auch wieder der größeren Plattenfirma vorzustellen mit dem nötigen, guck mal, was wir Tolles haben. Da war noch ein Dritter, Frank Maas, der war DJ in der DDR und also praktisch eine Musikerfamilie, eine musikerfamiliäre Situation, die uns erwartet hat, die uns dann absolut geholfen hat.
Da müssen wir ja auch noch mal gleich ein paar Grüße raussenden. Einmal an George Glück. Ja. Übrigens, den habe ich, als ich nach Berlin kam, in einem Medientreff kennengelernt. Und irgendwann hatte der, ich glaube, das war 2003, hat er mich angerufen, hat gesagt, du, ich habe eine Karte übrig für ein Echo, willst du hingehen? Und das habe ich natürlich mir nicht dreimal sagen lassen. Ich habe übrigens in seinem Büro, hat er gesagt, du warte mal kurz, ich spiele dir mal was vor. Und das war noch vor der Premiere, war das Sarah Connor von From Sarah With Love, wo sie den großen Durchbruch hatte, hat mir das Video vorgespielt, hat gesagt, denkst du, das ist was? Dann sage ich, ja, wer ist denn das? Und da bin ich auch davon ausgegangen, es ist ein internationaler Act. Das sagt er, ja, das ist hier, die kommt jetzt raus und das wird mit Sicherheit ganz groß. Ja. Und da hat er ja recht behalten.
Ja, klar. Der hatte wirklich ein glückliches Händchen, kann man sagen.
Ja, der Name war Programm.
Absolut.
Absolut. Ja. Genau. Apropos internationaler Act, also als ihr dann mit Rescue Me durchgestartet seid, ich erinnere mich noch ganz genau an das Video, lief ja auf Viva, glaube ich auch Viva 2, wenn ich das so dunkel bin.
Es lief überall.
MTV, Viva, genau.
Burger King TV. Ja.
Und da habe ich auch gedacht, das ist ja eine Band. Ich glaube, war nicht zu dieser Zeit diese Schwestern aus Irland, The Course oder so ähnlich hießen die?
The Course kam später.
Kam später, okay.
Go On, genau.
Aber ich habe so gedacht, also man hat ja wahrscheinlich öfter euch nachgesagt, dass ihr vielleicht aus Irland seid.
Ja, schon. Ja.
Und wurde der auch oft auf Englisch angesprochen, ne? Waren dann die Leute sehr verblüfft?
Ja, kann man schon sagen. Also es waren teilweise auch Journalisten, mit denen man zu tun hatte, die dann in Englisch auf uns zukamen. Ja, es ist nett, finde ich natürlich ganz gut und ich weiß nicht, also ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an meiner englischen Aussprache, die ist vielleicht ein bisschen deutsch, aber trotzdem kann irgendwo anders herkommen. Also man kann es nicht wirklich verorten, wo es herkommt. Also Menschen, die jetzt keine Native Speaker sind, die haben ja immer so einen netten Slang irgendwie drin und das macht es vielleicht dann auch so nicht so einordnenbar, sondern kann überall herkommen und auch vielleicht aus Deutschland, würde man aber vielleicht nicht zuallererst denken. So höre ich das also um mich selber oder eben auch andere Musik in Englisch. Wobei man ja sagen muss, in Amerika gibt es ja auch so viele unterschiedliche Dialekte, da versteht ja manchmal der eine vom anderen nichts, obwohl die aus einem großen Land kommen. Also da kann man ja auch noch unterschiedliche Arten finden.
Ja, also wir haben es auf jeden Fall, ich war ja zu der Zeit noch in Leipzig, wir haben es natürlich total abgefeiert. Ihr wart ja so aus meiner Erinnerung heraus die zweiten so aus dem Osten, die so nach der Wende dann durchgestartet sind, nämlich erst waren ja die Prinzen. Mhm. Und das war ja natürlich noch lokal matadorisch Leipzig für mich. Und dann eben ihr. Und ich fand es einfach, lokal matadorisch irgendwie so wahnsinnig cool, dass da eben jetzt auch was aus dem Osten kommt, weil was da so frisch daherkommt und was Erfolg hat. Also wir haben es auf jeden Fall total abgefeiert. Hat man euch den Erfolg auch gegönnt oder gab es auch Neider?
Nö, ich glaube, man hat uns den gegönnt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir gespielt haben. Es war irgendwo an der Elbe, also eine schöne Stadt, vielleicht sogar in Sachsen, haben wir draußen gespielt. Und dann habe ich auf der Bühne gesagt, dass wir heute auf Platz 3 der Charts gegangen sind und die Backstreet Boys überholt haben. Und dann haben alle gejubelt und es war wirklich, das war so ein schöner Moment, weil wir hatten es nun gerade erfahren, dass wir da so weitergeklettert sind. Es hat ja doch lange gedauert und wir waren dann auch lange wirklich weit vorne. Und ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass irgendwer uns das missgönnt hätte. Hinterher ist es natürlich so, dass man sagt, in Amerika werden die Stars anders wertgeschätzt und die sind dann auch, wenn sie erstmal in Amerika waren und dort auch erfolgreich waren, werden die nicht vergessen. Also das sind dann eben ältere Künstler, die aber ihre Berechtigung haben. Und in Deutschland ist es vielleicht nicht ganz so, aber nö, also eigentlich haben
die nächste Welle kommt noch wieder.
Ja, unsere meinst
du
jetzt?
Natürlich.
Ja, immer. Im Altersheim.
Nein, also das, ich halte, also das ist auch ein Lebensmotto. Ja. Ich halte, also ich denke immer so, das Beste kommt auch noch. Und warum soll das für euch nicht sein?
Also ich sehe das genauso wie du, deshalb mache ich ja diesen Beruf auch so gerne, wo dann wirklich wahrscheinlich andere Leute sich fragen, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe und mal was Vernünftiges mache. Ich finde das gerade toll, wenn man aufsteht und nicht weiß, was der Tag bringt. Es kann negativ sein, aber es kann auch absolut positiv sein. Und diese Neugier, die genieße ich total. Mhm. Und ich kann es mir natürlich auch leisten, das muss ich schon sagen, im Vergleich zu anderen Bands, die vor 30 Jahren angefangen haben, die dann vielleicht sich getrennt haben aus irgendwelchen Gründen oder nicht irgendwie mega erfolgreich wurden. Ich kann mir schon leisten, das alles zu sagen, weil auch die Konzerte ausverkauft sind, beziehungsweise wir haben das selber geschrieben, wir kriegen GEMA. Und die GEMA ist in dem Moment für mich eine wundervolle Einrichtung.
Natürlich.
Das ist, da wird das abgegolten, womit man anderen Leuten Freude macht, das kriegt man dann in Form von Geld bezahlt und kann dann irgendwie eine Wohnung mieten.
Wer sich da nicht so auskennt, also das ist eben dann der Unterschied, wenn man einfach einen Song singt von irgendjemandem, der das geschrieben hat und ist nur der Sänger, dann hat man wahrscheinlich eben nicht so viel davon. Muss auch mal so festhalten, wie großartig das gelaufen ist. Also ich habe gelesen, ihr habt eine 750.000 Singles verkauft von Rescue Me und ich habe natürlich auch nochmal bei Spotify geguckt, da habt ihr ja auch glaube ich über 14 Millionen Mal ist dieser Song gespielt worden.
Ja, komisch. Ja, aber schön.
Was ist daran komisch? Weil davon hat man nicht so viel, ne?
Nee, bei Spotify verdienst du irgendwie gar nichts.
Ja, ich weiß.
Aber das wir kommen ja aus einer anderen Zeit, wo man.
Aber es wird geliebt.
Ja, das ist ganz schön. Also man trifft auch immer wieder Menschen, die davon berührt waren und sind und ihre Geschichten erzählen. Und das ist natürlich für mich dann wiederum ganz schön. Ja, und ich bin ja selber auch Musikhörer. Also ich gehe ja auch nicht mit zu den Ohren durch die Welt und mich haben ja auch Lieder mein Leben lang begleitet und ich weiß genau, wie sie sich fühlen. Und wenn ich im Konzert jetzt am Wochenende, ich singe was und dann kommen hinterher Menschen und sagen, das hat sie berührt und das ist schön. Und und dann haben sie geweint oder so und dann fragen sie mich, wie das geht. Und dann habe ich gesagt, na, ich muss ja singen, ich kann nicht weinen. Aber es ist jedes Mal so ein bisschen, auch wenn man sich's ausdenkt, ist es schon eine Art Therapie, eine Art Verarbeitung. Und so hat halt jeder seinen Teil der Musik.
So, da hattet ihr einen Mega-Erfolg und jetzt bin ich natürlich total neugierig. Was war dein persönlicher Lustkauf? Wenn man doch plötzlich so, ja, irgendwas muss man sich doch da auch gönnen.
Ich weiß es ganz genau, weil ich bin eigentlich ich bin sehr zurückhaltend und ich versuche mein Geld nicht rauszuwerfen und ich war am KDW so um die 2000 rum, also im Jahr 2000 rum und da war ich in der Lederjackenabteilung und habe einen Ledermantel gesehen der Firma Goldfeil und der war
sehr teuer.
Hat 2000 Mark gekostet und in beige, also so Cognac-Farben sagt man glaube ich. Und ich habe den angezogen und habe gesagt, oh nee, das kann ich doch nicht machen. Und der ist so schön. Und dann war da unser Schlagzeuger Moritz Schubert dabei und der hat gesagt, Erfolg muss man anfassen können. Und ich brauchte diese Rechtfertigung. Ich habe den gekauft und ich liebe den nach wie vor. Der hängt bei mir im Schrank, lange nicht angezogen, aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Die 90er sind zurück.
Mm, absolut.
Ja, absolut. Und sowas habe ich auch nie wieder gemacht, so eine Ausgabe.
Ich finde das auch völlig legitim und ich kann das nur feiern. Ich hätte jetzt irgendwie die 800-Mark-Schuhe oder so vermutet.
Ja, siehst du, das habe ich auch noch nicht geschafft. Das steht noch aus.
Genau. Ihr habt ja dann durchaus eine schwierige Entscheidung getroffen, weil euer Sohn ist ja dann sehr viel bei den Großeltern gewesen und ihr hattet die Möglichkeit, und er war ja noch klein, er hatte die Möglichkeit, eine längere Zeit nach Amerika zu gehen, um dort eine Promotour zu machen, hätte dort leben müssen und habt es nicht entschieden. Mhm. Oder habt es nicht gemacht, ihr habt das, ihr habt euch für die Familie entschieden. Mhm. War das Heimweh oft zu groß?
Also wenn du abfährst und dein Kind steht am Auto und beide Eltern, also Henne und ich, sitzen drin und die Großeltern müssen den Kleinen so ein bisschen festhalten und sagen, ist gut, die kommen doch wieder. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das war für uns schon ja unterwegs immer wieder ein Moment, wenn Tom krank war und man hat mit zu Hause telefoniert und man hat ja jetzt nicht ein Handy gehabt, sondern du musstest dann in einem Hotel sein, wo auch ein Telefon auf dem Zimmer ist und da gab es dann eben Gespräche, ich weiß noch einmal Los Angeles, das war wirklich sehr weit weg und mit Zeitverschiebung, ich wusste, dass wenn ich jetzt da anrufe, dann erwische ich ihn in einer Zeit, wo er vielleicht jetzt noch schläft oder so, also man musste so eine Sachen so beachten und ich will nur sagen, dass es irgendwie das hatte so ein anderes Gewicht, mit zu Hause in Kontakt zu treten, war nicht so einfach. Deshalb war es vielleicht auch so schlimm oder so. Man hat das irgendwie anders wahrgenommen, als man es jetzt vielleicht wahrnehmen könnte, weil heutzutage ist die Kommunikation viel schneller und direkter. Und,
ja, und man kann sich sehen.
Man kann sich sehen über das Telefon und so. Naja, also es war nicht schön. Und ich muss natürlich auch sagen, wir haben die Promo dort abgelehnt. Das heißt also, dorthin zu ziehen für ein paar Monate. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass es jetzt erfolgreich geworden wäre, wenn wir da geblieben wären.
Es war eine Chance.
Das kann man nicht sagen, aber es wäre eine Chance gewesen, um weiterzukommen und um es da zu etablieren. Und darauf haben wir dann verzichtet. Und da ist auch Dank an Andi, der immer gesagt hat als dritter Mann, ihr seid die Eltern, ihr müsst das entscheiden, ich mache. Zieht
das
durch.
Fand ich auch das wird ja auch in der MDR-Doku thematisiert, finde ich auch eine ziemlich große Geste, ne? Also für jemanden, der damit beteiligt ist.
Ja, und er ist ja auch nicht gerade nicht ehrgeizig, also er ist schon, da ist schon ordentlich, er ist schon auf Zack, aber er gesteht anderen immer ihren Weg zu und ihre Entscheidung und ist also, das da Hut ab.
Ja. Und es ist ja wahrscheinlich auch mühsam, dann später darüber nachzudenken. Ich finde, ihr habt eine total menschliche Entscheidung getroffen und und eine sehr charakterstarke und feste.
Ja, man hat ja auch nur ein Leben und eine begrenzte Zeit in dem Leben. Man kann nicht überall sein, man kann nicht alles haben. Und zufrieden zu sein ist, glaube ich, eine ganz schöne, ein schöner Zustand. Und den haben wir eigentlich immer gehabt.
Mhm. Es wurde ja dann erstmal etwas ruhiger, dann habt ihr euch getrennt, Hendrik und du. Es war sicher keine einfache Zeit. Was war so dein Weg? Wie bist du damit umgegangen? Hast du dich erstmal zurückgezogen oder wie hast du sozusagen diese Zeit erlebt?
Wir haben ja als Bellbook und Candle weitergemacht und ich glaube, wir haben auch direkt weiter wieder Songs geschrieben. Mhm. Ja, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen verarbeiten können, aber ansonsten weiß ich, habe ich nicht so den Eindruck, als ob das jetzt ein Bruch war oder so. Vielleicht auch wirklich, weil die Band weiter existiert hat und unser Sohn ja auch weiter zur Schule gegangen ist und wir an denselben Orten gelebt haben und deshalb, man hat jetzt nicht mehr 100% der Zeit des Tages miteinander verbracht, sondern nur noch 50% und mehr ist da eigentlich nicht gewesen. Mhm. Also hört sich irgendwie sehr nüchtern an, aber es ist jetzt auch schon 23 Jahre her.
Stimmt. Ja. Aber es ist eine große Leistung, muss man sagen, dass ihr es geschafft habt, das zusammenzuhalten und Freunde zu bleiben.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich finde auch, da ist auch viel Dank geschuldet den, den Partnern, die dann kamen und die da jetzt auch noch sind, den jeweiligen, die müssen natürlich auch die Band mit aushalten und mittragen. Also, dass es zum Beispiel eine Doku gibt, wo eben das so thematisiert wird, und da ziehen die Partner von Henne und mir auch mit, und das ist auch eine ganz verrückte und nicht selbstverständlich, aber sehr, sehr schöne Sache. Und deshalb können wir auch ganz cool am Wochenende losfahren und unseren Job machen und tolle Konzerte spielen, weil einfach Backstage im Grunde genommen zu Hause alles stimmt.
Ja, also eine große Familie. Mhm. Du hast mal gesagt, das Geheimnis ist nachzugeben.
Ja, das wo, stimmt.
In allem. Wo musst du nachgeben in immer. Deiner Band?
Man muss immer nachgeben. Ja, ja, also wenn man zusammen ist, und nicht gerade irgendwie fröhlich ist oder besser gesagt jetzt nicht gerade einfach über Quatsch redet, sondern es geht um Entscheidungen, dann muss ich mich zurücknehmen. Und wenn die anderen das auch machen, umso besser. Und man arbeitet ja täglich an sich, und das ist eine Beziehung, wie eine intime Beziehung auch. Eine Bandbeziehung ist da nicht anders. Einfach mal kurz warten und dann überlegen und dann einen raushauen.
Genau, und jetzt habt ihr wieder einen rausgehauen, ja. Im 30. Jahr von Bellbock & Candle. Ihr habt gerade ein neues Album auf den Markt gebracht, das heißt L-O-V-E, würde ich sagen, dass es so ausgesprochen wird. Ist es korrekt? Ja. Also Love mit Punkten dazwischen.
Ja.
Was ist das, was dir besonders am Herzen liegt bei diesem Album?
Ja, das Album heißt im Grunde genommen Love. Das bedeutet ja Liebe. Und durch die Punkte kann man aber sagen, das sind einzelne Wörter, die abgekürzt sind. Und die wären dann Loyalty over Values Everything. Also die Loyalität steht über allem. Und das ist eine wichtige Sache, wenn man eine Liebesbeziehung hat, dass man sich auch fair und loyal gegenüber dem anderen verhält. Henne würde sagen L'Oreal, was ich auch immer sehr schön finde. Und ja, das ist im Grunde genommen so die Geschichte, die uns ausmacht, glaube ich, dass wir beieinander geblieben sind und ja, in jeglicher Hinsicht.
Mhm. Ihr seid auch damit mit dem Album auf Tour.
Ja.
Du sagst, hast du auf dem Zettel, sonst werde ich es gerne nochmal natürlich in die Shownotes verlinken, Album sowie auch die Tourtermine, die jetzt anstehen. Ihr seid noch unterwegs jetzt dieses Jahr, ne?
Genau, wir haben bis Jahresende noch ein paar Konzerte und sind auch nächstes Jahr weiterhin in dieser Formation außerhalb der großen Band unterwegs. Und das ist eigentlich alles auf unserer Homepage bellbockandcandle.de. Da findet man sämtliche Tourdaten, die ist schick gemacht, die ist einfach, die kann man immer auf dem Handy laden, und haben uns schon viele, viele Gäste des Konzerts beschert, weil die Homepage so einfach ist. Und wer sich informieren möchte, wir haben auch einen YouTube-Kanal.
Und du hast auch einen Instagram-Kanal.
Ja,
auch das. Alles, es gibt alles.
Und ich pflege das auch alles selbst. Also ich kann jetzt die Homepage nicht selber machen, dazu bin ich zu doof. Aber wir haben ein kleines, feines Team, was sehr, sehr eng zusammenarbeitet und sehr zackig und schnell ist. Und wenn Menschen mir schreiben über Instagram oder auch noch Facebook, dann wird das auch immer beantwortet. Und ich freue mich auch wirklich über jeden, der da was mir zu sagen hat. Also wenn es jetzt nicht irgendwelcher Kohl ist, zum Beispiel, deine Haare sehen doof aus oder sowas. Das muss ich leider löschen.
Ich glaube, so sind wir zum ersten Mal auch in Kontakt gekommen. Ne? Letztes, also irgendwann Anfang des Jahres.
Ja,
genau. Und nicht zu vergessen zu erwähnen, also die Familie während der Tour ist natürlich auch noch ein bisschen größer gewachsen. Zum einen sitzt euer Sohn am Schlagzeug und auch der Sänger von Rosalilli ist mit dabei.
Ja, der Sänger von Rosalilli Jaksch, Holger Jaksch, der ist ich glaube, seit 20 Jahren mit uns auf der Bühne und muss nicht mehr in der Mitte am Mikrofon die Hauptlast tragen, was ihn wirklich sehr entlastet. Also er hat es, glaube ich, immer schwer gefunden. Und damals bei Rosalilli gab es ja auch zwei Sänger, da gab es ja noch Güt. Und die beiden haben sich das geteilt. Und Jaksch steht hinten und liebt das und singt die schönsten zweiten Stimmen, die ich mir wünschen könnte. Schreibt wundervolle Lieder, auch für uns. Auch auf diesem neuen Album ist ein Lied von ihm drauf. Das ist wirklich eins meiner Lieblingslieder. Love Go Go heißt das. Und das ist so speziell. Und er ist einfach ein absoluter Liebling. Wir lieben ihn. Und ich liebe das, wenn wir die Trio-Konzerte gespielt haben, dann auch wieder mit ihm zusammen zu sein. Weil er ist einfach der beste Kumpel zum Weintrinken. Er ist einer der besten Gesprächspartner, die man sich wünschen kann. Er stellt Fragen, Er antwortet, er lässt ein Gespräch zu, was nicht selbstverständlich ist, aber wunderschön. Ja, und unser Sohn sitzt am Schlagzeug, allerdings die letzten Jahre immer weniger, weil er ja eigentlich eine Firma hat, also er ist Lichtdesigner für Max Giesinger und Vincent Weiss und Mia und Alpha Will, ganz viele Lichtdesigns macht er, programmiert er, fährt er teilweise ab, wenn er körperlich in der Lage ist und wenn er sich, da er sich nicht teilen kann, gibt es auch Menschen, die für ihn und mit ihm arbeiten und da bin ich ganz stolz drauf, aber das heißt, er fehlt bei uns. Und dann haben wir den Leo Fessen, das ist auch ein genialer Schlagzeuger und wenn der Zeit hat, freue ich mich auch. Und wir haben noch einen Keyboarder, das ist unser Produzent Lukas Schaaf, der aus dem Sauerland stammt, der sich bei uns gemeldet hat und hat gesagt, wollen wir zusammenarbeiten. Das war, glaube ich, vor 8 Jahren oder so. Und dann haben wir uns angehört, was er macht. Und er ist sofort für uns nach Berlin gezogen und ist jetzt hier auch fest mit Frau und Hund. Und wir lieben ihn auch sehr.
Das scheint ja eine sehr schöne Unternehmung zu sein, die ihr absolut da habt. Und da, ich sag mal, das muss man auch erstmal erreichen.
Mhm. Genau. Ja, das
stimmt. Jetzt habe ich noch 3 kurze Fragen zum Schluss. Was ist das erste Album, was du für Westmark gekauft hast?
Also im Osten hätte ich gesagt ILO, aber das war noch im Osten, das stimmt. International.
Für diese 100 Mark Begrüßungsgeld vielleicht?
Nee, da habe ich Geschirr gekauft und eine Hose.
Begrüßungsgeld. Ich habe auch eine Hose gekauft im Übrigen. Ja. Und ich hatte ja, ne, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir beide in der Gastronomie gearbeitet haben. Ich hatte ja durchaus auch die ein oder andere kleine Mark Westgeld, die ich dann ganz doll zusammengespart habe. Und von mir ein Kollege, der ist sozusagen vor mir in Westen gefahren, weil ich bin ja tatsächlich, habe ich mal in dem Podcast mit André Herzberg erzählt, ich bin ja erstmal nicht nach West-Berlin gefahren, sondern ich musste ja zum Pankow-Konzert nach Halle. Die haben 2 Tage nach dem Mauerfall gespielt. Mhm. Und das war für mich viel wichtiger, als jetzt nach Berlin zu fahren.
Also wie treu.
Ja, und bin dann aber an dem Abend im Übrigen mit denen nach Berlin gefahren und bin dann auch das erste Mal in den Westen gekommen. Ach. So, und ich weiß noch, dass mein erstes Album, und jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, auf den Titel, war aber Simply Red. Genau.
Ja.
Das war damals.
Eine gute Wahl.
Ja, ist nicht peinlich, sage ich jetzt mal heute.
Nee, gar nicht. Also da gibt es peinlichere.
Es war übrigens eine Kassette, keine Platte.
Ne? Nee, natürlich nicht. Na? Ja. Ja, obwohl, es gab ja auch Schallplatten, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Aber da wollte man eine Musikkassette haben, die gekaufte.
Die, ja, das
für stimmt. 25 Mark oder sowas. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ja, und dann hast du die irgendwie mit einem Bleistift aufgeben müssen,
natürlich,
weil das ganze Band rauskam.
Natürlich.
Und gute Nacht. Nee, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Okay. Tut mir leid.
Ja. Zu welchen DDR-Bands bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Das war bestimmt Rockhaus. Ich war schon auf einigen Rockhaus-Konzerten.
Mhm. Mhm. Und deine Top 3 DDR-Songs?
Bataillon d'Amour von Silly und Tamara Danz.
Unvergleichlich, unvergessen.
Ja, die hatte schon was in der Stimme. Das kann man wirklich nicht anders sagen.
Und war eine coole Frau.
Ich kannte sie ja nicht persönlich, aber ich denke mal, sie hat ihr Ding gemacht, auf jeden Fall, ja. Dann Rockhaus, mich zu lieben.
Oh. Auch ein schöner Song, ja.
Und sagte auch von, nicht Holger Biege, Holger Biege, genau. Gerd Christian hatte auch übrigens, der Bruder, hatte auch ein Lied, was ich ganz toll fand, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Das war so ein bisschen softer, ja. Ich erinnere mich, aber softer, wie hieß das? Das lief halt auch hoch und runter, ne?
Ja.
Genau.
Ja, aber sagt er auch, Holger Biege.
Ja, das ist ein wunderschöner Song. Ja.
Unglaublich.
Also wenn du das heute auflegst, dann brechen bei mir auch alle Dämme.
Absolut, die Dämme brechen.
Ja.
Genau, und das ist Musik, die hat mich erreicht. Aber die konnte überall herkommen. Das war bei mir jetzt keine Sache, die irgendwie eingeordnet oder zugeordnet werden musste, irgendeinem Territorium. Es gab zum Beispiel von, muss ich kurz erzählen, der Bonnie M. Gründer, wie hieß er gleich?
Frank Farian?
Frank Farian hatte, bevor er seine Karriere mit anderen Bands gestartet hat, hat er gesungen Rocky. Und Rocky hat mich schwer beeinflusst. Als Kind habe ich das gehört und dachte, wie kann man denn so einen schönen Text schreiben? Die Frau stirbt und kriegt das Kind noch vorher und sagt, Rocky, ich habe solche Angst zu sterben. Mhm. Und so. Und das ist sowas, hat mich geprägt. So eine Texte will ich auch machen.
Mhm. Ja, toll. Ich meine, erste Inspiration, herrlich.
Richtig.
Jana, es war mir ein Fest, eine Freude. Es war ein ganz tolles Gespräch, wie ich finde. Und ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke, lieber.
Und euch alles, alles Gute und dass es immer so weitergehen möge.
Amen. Und Küsschen.
Ja, Küsschen zurück.